Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Total tot, die Lex USA. Wir reden mit Evelyn Widmer-Schlumpf über Plan B und wir sagen, was wir vom Scheitern von Plan A halten. Kopflos. Die Führungsspitze des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse tritt zurück und Vizepräsident Hess übt Selbstkritik.
Unsere Analyse hat einfach gezeigt, dass Economie Suisse häufig sehr theoretisch, sehr akademisch argumentiert. Und dann müssen wir uns einfach nicht wundern, wenn diese Sprache nicht verstanden wird und unsere Botschaften nicht ankommen und nicht gehört werden.
Und ein Amerikaner in Berlin. Nicht irgendeiner, sondern genau dieser Amerikaner.
We can say here in Berlin, here in Europe, our values won.
Obama am Brandenburger Tor. Ich höre Zeit am Mikrofon Peter Vögeli. Die Lex USA ist vom Tisch. Der Nationalrat ist zum zweiten Mal nicht eingetreten auf das dringliche Gesetz, das den Steuerstreit mit den USA lösen soll. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Noch einmal ein Kraftakt, noch einmal ein Versuch, das Ruder herumzureißen. 5 Bundesräte sprachen heute Nachmittag in der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission vor, warnten vor einem Nein zur Lex USA. Doch die Gegner lassen sich nicht mehr umstimmen. FDP-Nationalrat Andrea Caroni bemerkt trocken:
Wir saßen heute Nachmittag in der Kommission, als auf einmal vom bundesrätlichen Olymp 5 Magistraten zu uns herniederstiegen. Inhaltlich brachte er uns in der Sache keine neuen Einsichten.
Die FDP bleibt beim Nein. Es gehe um den Rechtsstaat und um die außenpolitische Standhaftigkeit. Auch die SVP will keiner Hauruck-Übung zustimmen und SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer verspricht:
Es gibt alternative Wege.
Der Bundesrat könne die Auslieferung der vertraulichen Daten in die USA im Einzelfall bewilligen, auch ohne dringliches Gesetz. Ganz so einfach wäre es aber nicht, widerspricht da Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf. Notrecht komme nicht in Frage und auf dem Verordnungsweg ließen sich die Namen der Bankmitarbeiter und Dritter, die sich nach US-Recht strafbar gemacht hätten, nicht einfach so liefern. Selbst die Regelung der Abschleicherlisten sei umstritten. Darum mahnt die Finanzministerin:
Sie haben Ihre Hoffnungen und Erwartungen gegenüber dem Bundesrat zum Ausdruck gebracht. Man kann immer hoffen, man kann immer erwarten. Man darf dann aber nicht allzu enttäuscht sein, wenn sich dann die Hoffnungen nicht alle erfüllen. Und ich vermute stark, dass das in diesem Fall der Fall sein wird.
Mit 123 zu 63 Stimmen bei 4 Enthaltungen wird die Lex USA schließlich nach wochenlangen Diskussionen versenkt. Um mögliche Vergeltungsmaßnahmen von den US-Behörden abzuwenden, haben National- und Ständerat eine Erklärung verabschiedet, wonach sich die Banken mit den US-Behörden einigen sollten.
Was wir vom Drama um die Lex USA halten und das Gespräch mit Evelyn Widmer-Schlumpf später in der Sendung nach den Nachrichten mit Eva Gammeter.
Die Revision der Invalidenversicherung ist definitiv vom Tisch. Der Nationalrat hat entschieden, er will keinen neuen Anlauf nehmen, um die umstrittene Reform doch noch zu retten. Der Entscheid kam zustande, weil SVP und SP zusammenspannten. Der SVP ging die Vorlage zu wenig weit, der SP ging sie zu weit. Am meisten umstritten war bis zuletzt, ob schwerbehinderte Menschen mit einem bestimmten Invaliditätsgrad künftig tiefere Renten haben sollen als heute. Andere Staaten sollen in der Schweiz gelegene Immobilien nicht besteuern dürfen. Der Nationalrat hat einer Motion seiner Wirtschaftskommission zugestimmt. Diese verlangt, dass der Bundesrat kein Abkommen abschließt, das eine solche Besteuerung ermöglicht. Anlass ist das Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich, das allerdings noch nicht unterzeichnet ist. Mit dem Abkommen will die französische Regierung erreichen, dass Erben in Frankreich künftig auch dann nach französischem Recht besteuert werden, wenn der Verstorbene zuletzt in der Schweiz gelebt hat. Wenn Zivilschutzpflichtige in einer Gemeinde die Weihnachtsbeleuchtung aufhängen und dafür vom Bund als Zivilschützer entschädigt werden, so ist das nicht im Sinn des Erfinders. Und trotzdem passiert solcherlei immer wieder. Diesem Missbrauch will das Parlament einen Riegel schieben. Der Ständerat hat als erste Parlamentskammer einer entsprechenden Änderung des Gesetzes zugestimmt. Es regelt unter anderem, dass die Dienstleistungen für den Zivilschutz in Zukunft systematisch erfasst werden. Nach Angaben des Bundesrates gab es in den letzten Jahren praktisch in allen Kantonen Missbrauchsfälle. Das Hin und Her um die Nutzungszahlen beim Fernsehen geht weiter. Gestern hatte die Firma, die die Zahlen erhebt, die Daten freigegeben. Heute Morgen wurden sie veröffentlicht. Und am Nachmittag hat das Bundesverwaltungsgericht die Veröffentlichung wieder gestoppt. Es gab damit der Einsprache eines privaten Fernsehsenders statt. Der Streit dreht sich darum, ob die Zahlen das tatsächliche Nutzungsverhalten wiedergeben oder nicht. US-Präsident Obama hat in Berlin eine neue Initiative zur weltweiten Atomabrüstung angekündigt. Er wolle mit Russland Kürzungen von bis zu einem Drittel der strategischen Atomwaffen aushandeln, um die Haltung des Kalten Krieges endgültig zu überwinden, sagte Obama vor tausenden Zuhörern am Berliner Brandenburger Tor. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben radikal-islamische Al-Shabaab-Milizen das Gebäude des UNO-Entwicklungsprogramms angegriffen. Dabei wurden mindestens 15 Menschen getötet, wie das somalische Innenministerium mitteilt. Unter den Toten seien je 4 ausländische und somalische Sicherheitskräfte sowie 7 Angreifer. Afghanistans Präsident Karzai ist verärgert über geplante Friedensgespräche der USA mit den Taliban. Er hat deshalb Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen mit den USA ausgesetzt, wie sein Sprecher bekannt gab. Das Abkommen sollte regeln, wie viele US-Soldaten nach dem Abzug der Kampftruppen in Afghanistan bleiben. Die direkten Gespräche der USA mit den Taliban sollen morgen in Katar beginnen. Karzai fordert, die Taliban müssten direkt mit seiner Regierung verhandeln. Die schweren Regenfälle der letzten Zeit haben auch Auswirkungen auf die Pilgerstätte im französischen Lourdes. In der Grotte, in der einem Hirtenmädchen die Jungfrau Maria erschienen sein soll, steht das Wasser 1,40 Meter hoch. Sie wurde für die Pilger geschlossen, ebenso wie die anderen Stätten des Wallfahrtsortes. In der Nähe von Lucht wurde eine Frau vom Wasser mitgerissen, als sie aus dem Auto stieg. Sie kam dabei zu Tode, wie die Behörden mitteilen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.732 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.309 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1,2325 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,96 Rappen. Das Wetter. Morgen Donnerstag aus Westen zunehmend gewitterhaft. Höchsttemperatur im Westen um 23, im Osten und im Süden 26 bis 31 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Die Lex USA, die Finanzministerin und unser Kommentar. Dann.
Konstruieren Sie bitte keinen Eklat, der keiner ist.
Sagt der noch Präsident von Economie Suisse, Peter Wehli, zum Abgang der Führungsspitze des Wirtschaftsdachverbandes. Wir fragen, was ist es dann? Herzstillstand. Am Ende der Diskussion um Herztransplantationszentren in der Schweiz soll alles bleiben, wie es ist. Die Ruhe nach oder auch vor dem Sturm, Augenschein auf dem Taksimplatz und die Suche nach dem magischen Satz, Obama in Berlin. Der Nationalrat lehnt die Lex USA endgültig ab. Was nun? Dazu hat sich Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf gleich nach der Debatte vor den wartenden Medien geäußert. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat mit der Bundesrätin sprechen können. Die erste Frage an die Finanzministerin: Wie gefährlich ist der heutige Entscheid für den Schweizer Finanzplatz?
Ich mache eigentlich nicht gern Prognosen und ich möchte auch nichts verschreien, aber ich sehe schon große Schwierigkeiten jetzt mit diesem Entscheid. Und ich denke, da sind sich auch alle bewusst oder müssen sich zumindest nach dieser langen Diskussion bewusst sein.
Das Dringliche Bundesgesetz ist definitiv tot. Der Bundesrat soll es richten. Was kann der Bundesrat jetzt tun?
Ja, das habe ich, denke ich, zum Ausdruck gebracht heute. Wir werden im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen des Rechts versuchen, was zu machen ist. Und ich werde dem Bundesrat einen Vorschlag machen am Freitag.
Sie haben gesagt, eigentlich kann man nur die Mitarbeiter besser schützen. Also diese Daten, die die USA verlangen, kann man nicht liefern.
Einen Teil schon, also einen Teil kann man über Verordnung machen, beziehungsweise über diese Bewilligung 271, aber es ist eingeschränkt, das ist so. Und ich werde noch einmal, wir müssen jetzt im Bundesrat darüber diskutieren, ich werde einen konkreten Vorschlag machen, was wir überhaupt machen können, und dann wird sich zeigen, was dann die Folgen sein werden.
Sie haben gesagt, nur Teile des Programms der USA werden da umgesetzt werden können, aber die USA wollen ja das ganze Programm umsetzen, ist es damit nicht gestorben?
Jetzt werden einige Diskussionen laufen und wir müssen einmal schauen, wie wir die Situation ja in den Griff bekommen. Es könnte etwas schwierig werden.
Müssen Sie eigentlich den USA jetzt mitteilen, wie die Situation ist? Erwarten die eine Antwort vom Bundesrat oder wie geht das jetzt genau vor sich?
Wir werden mit den USA Kontakt haben. Die USA haben natürlich die Parlamentsdebatte jetzt sehr intensiv verfolgt. Sie wissen, dass es ein Nein ist im Parlament. Und wir müssen das jetzt relativ gut erklären. Da wird uns die Deklaration etwas helfen, aber nicht entscheidend.
Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf im Gespräch mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Die Optionen des Bundesrates sind also beschränkt. Evelyn Wittmer-Schlumpf wirkt gedämpft. Thomas Oberer von der Wirtschaftsredaktion. Wie viel Spielraum haben jetzt nun eigentlich die Banken noch?
Tja, das ist die Frage heute. Darüber streiten sich ja im Moment auch die Juristen. Am meisten Spielraum und die besten Chancen, das US-Problem alleine zu lösen, haben wohl die Banken der sogenannten Zwölferliste. Das sind also die Banken, die bereits unter Beobachtung der USA stehen. Sie haben bereits letztes Jahr mit dem Segen des Bundesrates und des Parlaments Daten geliefert. Sie müssen jetzt nur noch in Anführungsschlusszeichen die Abschleicherlisten liefern. Dann sind sie voraussichtlich aus dem Schneider. Auch wenn das Liefern dieser Abschleicher oder eben Lieferlisten juristisch sehr umstritten ist. Diese 12 Banken, darunter die CS, die Zürcher, die Basler Kantonalbank, die werden wohl eine Lösung finden.
Das sind ja die großen und für den Finanzplatz relevanten und die anderen x100?
Ja, dieses Dutzend ist wichtig, das ist so. Aber in der Schweiz gibt es insgesamt rund 300 Banken. Bei denen geht man davon aus, dass mindestens 50, eventuell sogar 100 ebenfalls US-Kunden im großen Stil hatten, dass sie auch viel Geld im Geschäft mit Schwarzgeld verdienten. Für diese Banken wird es jetzt tatsächlich ungemütlich. Klar ist, die USA wollen diese Daten und die Banken werden sie schlussendlich liefern. Da ist die USA als Großmacht schlicht am längeren Hebel. Natürlich kommt es jetzt noch darauf an, was der Bundesrat in nächster Zeit für einen Ausweg aufzeigt. Die Bankenvereinigung hat heute auf jeden Fall verlangt, der Bundesrat solle alles unternehmen, damit eine Rechtsgrundlage entsteht, auf der die Banken die Forderung der USA möglichst legal erfüllen können, was immer das heißt.
Die Gegner der Lex USA haben ja gesagt, die Banken sollen das Problem, das sie verursacht haben, selber lösen. Sie sollen Recht brechen und die Daten herausgeben.
Ja, das ist der Knackpunkt. Vor allem die Mitarbeiterdaten, die sind sehr umstritten. Gemäß Datenschutzgesetz dürfen die Banken das nicht. Aber wenn es zum Schluss um das Überleben einer Bank geht, wenn also eine Bank angeklagt wird oder eine Anklage bevorsteht, dann kann es tatsächlich zur Situation kommen, dass ein Bankchef lieber die Namen seiner Mitarbeiter liefert, als die ganze Bank zu opfern, auch wenn er damit Schweizer Recht verletzt. Ohne diese Lex USA sind die Mitarbeiter auf jeden Fall schlechter geschützt. Der Verband der Banken, die Bankenvereinigung, sagt heute, wir werden uns dafür einsetzen, Zitat, dass die Interessen der Mitarbeitenden so weit wie möglich gewahrt bleiben. Das schließt ein, dass auch Mitarbeiter tatsächlich eventuell geopfert werden können. Der Bankpersonalverband ist entsprechend alarmiert.
Die Banken hätten ja gern gehabt, dass die Lex USA quasi einen Schutzschirm über sie spannt, damit sie vertrauenswürdig bleiben, damit sie nicht Kunden verlieren. Aber umgekehrt wäre die Lex USA gekommen, dann hätte sich einfach die Schweiz quasi zur, ich spitze mal zu, Bananenrepublik gemacht.
Ja, Bananenrepublik ist ein hartes Wort, aber die Schlagzeilen über den Schweizer Finanzplatz werden sicherlich über Monate oder Jahre nicht mehr abreißen. Jede illegale oder juristisch heikle Lösung in Zukunft, die wird immer wieder an die Oberfläche kommen. Rechtssicherheit, das tönt zwar abstrakt, ist aber gerade im Finanzgeschäft ein wichtiges Gut, war lange ein Trumpf der Schweiz. Und den hätte man jetzt eigentlich mit dem Übergang zum automatischen Informationsaustausch, wie es der Bundesrat ja letzte Woche als Strategie angedeutet hat, und jetzt eben mit einer Lösung mit den USA für die Altlasten, also rückwirkend für die Vergangenheit, diesen Trumpf der Rechtssicherheit hätte man wieder ein Stück weit in der Hand gehabt. Jetzt ist das nach dem Nein aus dem Parlament zumindest in Frage gestellt, bis klar ist, ob es noch genügend Einzeleinigungen der Banken mit den USA gibt.
Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Die Würfel sind also gefallen in Sachen Lex USA und die Wogen gingen hoch. Zeit für eine Einordnung aus unserer Sicht. Ein Kommentar von Inlandchef Lukas Schmutz.
Als beharrliche Kämpferin kannte man Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf bereits bestens. Doch bei dieser Lex USA erhielt ihr Engagement fast schon Züge einer Cassandra. Sie beschwor das Parlament geradezu, dem Gesetz zuzustimmen und warnte vor schlimmen Konsequenzen, wenn, und das sei zu befürchten, nun Schweizer Banken vor amerikanische Gerichte gezerrt würden. Doch der Nationalrat saß anders, ganz anders. Bloß nicht die Rechtsstaatlichkeit verletzen, insistierte die SP, was nachvollziehbar ist bei einer Partei, die das Bankgeheimnis schon lange anprangert. Und die SVP warnte, bloß kein Bückling vorm großen Onkel Sam, wie einst vor Gessler. Das ist eine konsequente Argumentation der Partei, für die Unabhängigkeit das A und das O ist. Und die FDP meinte streng, die Banken sollen sich ihre schmutzigen Hände bitte selbst waschen. Bei der FDP war es am schwierigsten, das Argument nachzuvollziehen. Denn die FDP war vor kurzem noch der politische Arm dieser Hände. Entlang dieser Linien wurde 3 Wochen lang gestritten. Auffällig war, dass die Argumentationslinien von Regierung und Parlament wie aneinander vorbeigingen. Es war absolut nachvollziehbar, dass die Parteien die Information der Regierung als unzureichend einstuften. Und dennoch blieb der Eindruck, dass die Parteien vor allem ihre eigene Klientel bedienen wollten und dass sie ihre unterschiedlichen Argumente auch dazu benutzten, um aus der Verantwortung abzuschleichen. Außerdem fehlte Evelyn Wittmer-Schlumpf auch der Support des Gesamtbundesrats. Es schien, als ob der große Rest der Regierung erst auf den Plan treten wollte, als die Sache schon verloren war. Und es gab wenig Anzeichen dafür, dass der Gesamtbundesrat die Situation auch in der Dramatik wahrnahm, wie sie Frau Wittmer-Schlumpf wortreich beschrieb. So weiß das interessierte Publikum zum Schluss der großen Debatte, erstens wohl weniger als zu Beginn, wie groß die Gefahr für den Schweizer Finanzplatz nun wirklich ist, und staunt zweitens darüber, dass die Regierung und der Nationalrat dabei nicht nur in der Sache unterschiedlicher Meinung sind, sondern sich nicht einmal darüber einigen können, wer in dieser Schlüsselfrage für die Schweiz nun eigentlich zuständig ist.
Inlandchef Lukas Schmutz. Es rumpelt an der Spitze von Economie Suisse. Direktor Gentinetta geht sofort, Präsident Rudolf Wehrli Ende August. Nachfolger sind noch nicht in Sicht. Der Dachverband der Wirtschaft betont zwar, das sei kein Eklat. Doch was ist es dann? Vor allem nach dem Debakel im Abstimmungskampf um die Abzockerinitiative. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Rudolf Wehrli, der scheidende Präsident von Economie Suisse, bemühte sich heute vor den Medien um Gelassenheit.
Konstruieren Sie bitte keinen Eklat, der keiner ist.
Von einem Zerwürfnis an der Spitze des Wirtschaftsdachverbandes könne keine Rede sein. Dass gleich Präsident und Direktor den Hut nehmen, sei mehr oder weniger Zufall, so Wehrli. Von Direktor Gentinetta habe man sich einvernehmlich getrennt, weil man sich nicht auf eine künftige Strategie für den Verband habe einigen können. Und er selber trete zurück, weil das Amt des Präsidenten zu zeitaufwendig geworden sei. Zudem soll der Verband jetzt reformiert werden, da soll ein Jüngerer ran. So die offizielle Begründung. Mit dem Debakel bei der Abstimmung über die Abzocke-Initiative habe das alles hingegen nichts zu tun, wollte Wehrli glaubhaft machen.
Es gehört zum demokratischen Prozess, dass man einmal gewinnt und einmal verliert. Und ich wüsste nicht, dass jeder Regierungsrat in diesem Land und jeder Bundesrat nach einer verlorenen Abstimmung gleich nicht mehr tragbar ist.
Und doch wird man den Verdacht nicht los, dass die Rücktritte an der Economie Suisse Spitze eine direkte Folge des Abstimmungsfiaskos vom letzten März sind. Satte 8 Millionen Franken hatte der Verband in die Kampagne investiert und konnte damit gerade mal 30% der Stimmenden überzeugen. Jetzt sind beide Chefs weg, der Verband ist geschwächter denn je. Um an Schlagkraft zurückzugewinnen, will der Verband die Lehren ziehen und künftig anders kommunizieren. Vizepräsident Hans Hess.
Unsere Analyse hat einfach gezeigt, dass Economie Suisse häufig sehr theoretisch, vielleicht auch sehr komplex argumentiert. sehr akademisch argumentiert. Und dann müssen wir uns einfach nicht wundern, wenn diese Sprache halt eben von unseren Politikern oder auch von unserem Stimmvolk nicht verstanden wird und unsere Botschaften nicht ankommen und nicht gehört werden.
Eine andere Sprache, dazu braucht es neue Köpfe. Das klingt positiv, aber die Wirren an der Spitze des Wirtschaftsdachverbandes lösen auch Sorgen aus, zum Beispiel bei Gerhard Schwarz, dem Kopf der Denkfabrik Avenir Swiss.
Ja, natürlich besorgt mich die Situation, weil ich glaube, dass gerade das schweizerische politische System funktioniert besser mit starken Stimmen, und zwar von allen Seiten. Also eine starke Gewerkschaft, ein starker Arbeitgeberverband, ein starker Wirtschaftsverband.
Die hätten dann auch den Mut, Kompromisse zu schließen. Die Anforderungen an die neuen Chefs seien allerdings enorm hoch, warnt Gerhard Schwarz. Brückenbauer brauche es jetzt.
Letztlich muss sowohl der Präsident als auch der Direktor von Economie Suisse diesen Brückenschlag irgendwo zustande bringen, nämlich die Grundsätze einer globalisierten Wirtschaft der Bevölkerung glaubwürdig vermitteln können und gleichzeitig aber auch Verständnis haben für die Besonderheiten und für die Mentalitäten eines Landes, das eben anders ist als Singapur oder New York oder Tokio.
Ein breites Anforderungsprofil für den neuen Chef also, der nicht leicht zu finden sein wird. Aber, und darin ist man sich einig, vom neuen Kopf an der Spitze der Economie Suisse wird abhängen, ob der Wirtschaftsdachverband tatsächlich zu alter Stärke zurückfinden wird.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Es ist eine lange und leidige Geschichte, die heute Nachmittag unglücklich zu Ende ging. Nach zweijähriger Arbeit in den Parlamentskommissionen hat der Nationalrat die IV-Revision definitiv zurückgewiesen. Einmal mehr spannten dabei SP und SVP zusammen, einmal mehr aus ganz verschiedenen Motiven. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
SP und Grüne wollten nicht sparen bei der IV, der SVP war es zu wenig sparen. Klassisch eine Links-Rechts-Blockade. Was heißt das nun für die IV? Erstens, das neue Rentensystem ist vom Tisch und mit ihm auch tiefere Renten für Menschen mit einem hohen Invaliditätsgrad. Zweitens, die Invalidenversicherung stottert mit dem Nein nun ihre Milliardenschulden langsamer ab als ursprünglich vom Bundesrat versprochen. Die IV kommt vom Sanierungspfad ab. 4 Jahre später als geplant dürfte sie schuldenfrei sein. Und Sozialminister Alain Berset sagt, dabei bleibe es. Er nehme keinen neuen Sparanlauf.
Es war der letzte Schritt. Es gibt keine anderen Schritte, die vorgesehen sind für die IV-Revision. Wir sind am Ende ein langer Prozess.
Berset's Genossen von der SP hören das gerne, die Bürgerlichen aber rufen aus. «Willkommen in Griechenland», titelt die FDP ihre Medienmitteilung zum IV-Entscheid. Und SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi sagt:
«Wir werden im Parlament eine bürgerliche Zusammenarbeit aufnehmen müssen und etwas auf die Beine stellen.»
Eine neue Sparvorlage schwebt ihm vor, mit tieferen Zusatzrenten für behinderte Menschen mit Kindern und mit tieferen Renten für Schwerbehinderte. Aussichten höchst ungewiss. Was heißt die Pleite bei der IV-Revision für die politische Debatte über die Sozialversicherungen ganz allgemein? Sie ist ein Signal. Das Parlament hat nämlich auch Nein gesagt zu einer Schuldenbremse. Die Idee wäre gewesen, dass ab einem gewissen Finanzstand automatisch die Lohnabzüge zugunsten der IV hätten steigen müssen und die IV-Renten wären nicht mehr der Teuerung angepasst worden. Links aber will keine Abstriche bei den Renten, rechts keine höheren Lohnabzüge, wieder Blockade. Das ist pikant, denn derselbe Mechanismus ist geplant für die AHV. Natürlich sagt Bundesrat Berset heute, man könne nicht von der IV auf die AHV schließen. Doch seine eigene Parteikollegin SP-Nationalrätin Silvia Schenker macht diese Verbindung. Sie sagt, eine Schuldenbremse, ein solcher Mechanismus also für die AHV, werde der Bundesrat kaum durchs Parlament bringen.
Es zeigt eben, dass wenn es dann ganz real wird, eben wie soll der ausgestaltet sein, der Mechanismus, dass dann eben die Differenzen doch recht groß sind. Das ist für mich positiv, ja.
Positiv für die Linke, negativ für die Bürgerlichen. Sie haben sich auseinanderdividieren lassen in der IV-Debatte. Fragt sich, ob ihnen das eine Lehre ist für die nächste Reform, die Reform der Altersvorsorge.
Dominik Meyer. Und damit ist es 18.24 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit einer interessanten Expertise. Alles soll anders werden und bleiben, wie es ist. Die Schweizer Herztransplantationszentren. einem Augenschein auf dem Taksimplatz und dem Amerikaner in Berlin. Eines schien lange klar im jahrelangen Streit um die Herztransplantationen. Zürich, Bern und Lausanne, das sind zu viele Transplantationszentren für so ein kleines Land. Jetzt haben Fachleute eine Empfehlung erarbeitet und sind zum Schluss gekommen, alles soll bleiben, wie es ist. Dabei hatten die Experten früher betont, 3 Standorte seien zu viel. Elmar Plotzer.
Jedes Jahr werden in der Schweiz etwa 30 Herztransplantationen durchgeführt. Eine eher niedrige Zahl für einen medizinischen Eingriff. Und trotzdem sollen die wenigen Eingriffe weiter an 3 verschiedenen Standorten stattfinden. Das schlägt jedenfalls die zuständige Fachkommission der Gesundheitsdirektorenkonferenz vor. Sowohl die Universitätsspitäler in Lausanne und Bern wie auch jenes in Zürich leisteten gute Arbeit bei Herztransplantationen, heißt es in der Empfehlung der Fachkommission. Das klingt zunächst mal erstaunlich, denn vor 3 Jahren hat ein Expertenbericht der Gesundheitsdirektorenkonferenz noch verlangt, es solle maximal noch 2 Zentren für Herztransplantationen geben. Warum dieser Meinungsumschwung? Tatsache ist, Politiker und Mediziner aus Bern, Zürich und dem Waadtland haben in den letzten Jahren unermüdlich für ihre jeweiligen Universitätsspitäler lobbyiert. Schließlich geht es bei den Herztransplantationen um viel Prestige. Man habe aber nicht dem politischen Druck nachgegeben, betont Peter Sutter, Genfer Medizinprofessor und Präsident der Fachkommission. Dass man heute empfehle, bei den 3 Standorten zu bleiben, habe andere Gründe.
Also erstens ist die Datenbasis besser und zweitens entwickelt sich natürlich die Medizin schnell weiter und auch die hochspezialisierte Medizin.
So dürfe man die Zahl der Herztransplantationen nicht isoliert betrachten. Bei der Behandlung von schweren Herzerkrankungen werde es immer wichtiger, dass den Ärzten verschiedene Mittel zur Verfügung stünden. Neben der Transplantation spielte nämlich auch die Kunstherzen eine immer größere Rolle. Damit hätten sich die Voraussetzungen geändert. Definitiv muss Ende Jahr noch das zuständige Beschlussgremium der Gesundheitsdirektorenkonferenz entscheiden, ob weiter an 3 Standorten Transplantationen durchgeführt werden können. Das ist aber zu erwarten. Der Gesundheitsökonom Heinz Locher könnte damit gut leben. Die wenigen Herztransplantationen verursachten dem Schweizer Gesundheitswesen keine großen Kosten. Heinz Locher fordert aber, im Bereich der Spitzenmedizin müsse mehr Transparenz herrschen. Es sei notwendig,
dass ein sogenanntes Register erstellt wird, also dass jeder Eingriff dokumentiert werden muss, damit man auch in mehreren Jahren, auch in vielen Jahren, rückwirkende Evaluationen machen kann.
Diese Transparenz fehle heute in vielen Fällen und so sei eine effektive Qualitätskontrolle nicht möglich. Ein Punkt, den auch die Fachkommission aufgenommen hat. Sie verlangt nämlich, dass die Spitäler bis in 2 Jahren umfassende Konzepte zur Behandlung von schweren Herzkrankheiten vorlegen.
Auf dem Taksimplatz in Istanbul herrscht Ruhe. Ruhe nach dem Sturm oder vor dem nächsten Sturm. Peter Giesling vom Bosporus.
An der Galata-Brücke im historischen Zentrum der Stadt ist fast nichts von den derzeitigen Unruhen zu spüren. Die Fischer lassen wie jeden Tag ihre Köder ins Wasser plumpsen, Händler karren auf Handwagen Früchte hin und her und unter der Brücke selbst heulen die Dieselmotoren der Passagierboote auf. Istanbul versucht, möglichst große Normalität vorzugeben. Darauf weist auch hin, dass in der Fußgängerzone, welche direkt zum Taksimplatz führt, Arbeiter mit großen Schleifmaschinen und Pinseln damit beschäftigt sind, die aufgesprühten Slogans der Taksim-Bewegung von den Gebäudefassaden zu beseitigen. Nichts, aber auch gar nichts soll auf die schweren Auseinandersetzungen hinweisen, welche in den letzten 3 Wochen landesweit offenbar über 7000 Verletzte gefordert haben. Auf dem Taksimplatz selbst, direkt vor dem Gezi-Park, sind sie schon von Weitem zu sehen. Hunderte, vor allem jüngere Menschen, die sich einfach in Reih und Glied auf den Platz stellen und bewegungslos in eine Richtung blicken. Der sogenannte stehende Mann, das ist die neue Protestform der Taksim-Bewegung. Am Montag hat sie ein türkischer Dramaturg kreiert und für diese Art des völlig friedlich wirkenden Protestes ist in den letzten Stunden auf allen Kanälen der sozialen Medien hier in der Türkei geworben worden. Und diese Art des Protests macht Schule. Die Istanbuler Polizei sucht derweil im Schatten der Fassade des Atatürk-Kulturpalastes oder der Bäume des Gezi-Parks Schutz vor der Sonne. Nur von Weitem sind die Hundertschaften in ihren blauen Uniformen zu sehen. Friedlicher könne man seinen Unmut wohl kaum zum Ausdruck bringen, meinen die Demonstranten. Es wäre doch lächerlich, wenn die Polizei nun schon wieder auch gegen diese Art der Kundgebung eingreifen würde.
It's a very peaceful demonstration, I think.
Niemand auf der Seite der Taksim-Bewegung suche die Gewalt. Man wolle bloß wahr und ernst genommen werden. Sie, die Demonstranten, seien wirklich völlig friedliche Leute. Die Hälfte der Bevölkerung lehne die Regierung ab, welche einen islamischen Kurs steuere und das Leben der Bürger immer mehr beeinflussen wolle. Für Türken sei der Friede ein wichtiges Gut, aber Premier Erdogan tue sich schwer, das zu verstehen. Am Abend strömen immer mehr Leute auf den Taksim-Platz und demonstrieren so für mehr Freiheiten. Längst geht es nicht mehr nur um den Park, sondern darum, dass die Bürger mitreden und mehr Freiheiten wollen, die Möglichkeit auch nach westlichen Vorstellungen zu leben. Erdogans Frauenbild, die neuen Regeln bezüglich Alkoholkonsum, kommen jedenfalls in der aufgeschlossenen Bevölkerung Istanbuls schlecht an, anders eben als im türkischen Hinterland. Doch Premier Erdogan und seine Leute lassen kein Einlenken erkennen. Im Gegenteil, für Erdogan sind die friedlichen Demonstranten Terroristen und sein Stellvertreter Bülent Arinç zog gar die Möglichkeit eines Armeeeinsatzes gegen die unzufriedene Bevölkerung in Betracht. Und das kommt jedenfalls hier in Istanbul äußerst schlecht an. Die Demonstrationen erfolgen doch völlig zu Recht, erklärt der renommierte Bildhauer Halis Bajarir, der selbst zwar nicht an den Kundgebungen teilnimmt, die neue Politbewegung aber ideell unterstützt. Nach internationalen Protesten heißt es nun von offizieller Seite, ein Armeeeinsatz gegen die Demonstrierenden sei lediglich als theoretische Möglichkeit ins Auge gefasst worden. Im Moment, an Werktagen unter der Woche, ist es relativ ruhig hier in Istanbul. Am Wochenende aber, so meinen viele, werde es wohl abermals zu schlimmeren Auseinandersetzungen kommen.
Peter Gisling aus Istanbul.
Ich bin ein Berliner.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das sind die magischen Momente amerikanischer Präsidenten vor dem Brandenburger Tor. Kennedy 1963, Reagan 1987 und jetzt Obama. Welche Zeile wird er in den Marmor der Weltgeschichte meißeln? Aus Berlin, Kasper Selk.
Der Satz, der von dieser Rede im Marmor der Weltgeschichte verewigt bleiben wird, ist nicht leicht zu finden oder eigentlich gar nicht. Das liegt zum einen daran, dass Obama nicht wie Kennedy oder Reagan an einem entscheidenden Moment der Weltgeschichte sprach, hier in Berlin vor dem Brandenburger Tor, sondern im ruhigen Rahmen einer stabilen, freundschaftlichen Partnerschaft zweier Völker. Es lag aber auch an der Rede. Obama resümierte sozusagen, wo diese Welt heute steht und wo sie hin sollte. Er machte den Menschen und wohl auch sich selber Mut, die hier in Berlin errungene Freiheit nicht als gegeben zu betrachten, sondern weiter dafür zu kämpfen. Und hier hätten Europa und Amerika in dieser Welt eine Vorreiterrolle zu spielen.
When Europe and America lead with our hopes instead of our fears, we do things that no other nations can do.
Wenn Europa und Amerika führten, und zwar geleitet von Hoffnung und nicht von Angst, dann könnten sie Dinge bewirken, die andere nicht schafften. Man habe eine Verantwortung, weiterzukämpfen für die Freiheit, für westliche Werte, für eine sicherere Welt. In diesem Zusammenhang, sicherere Welt, kündigte er etwa an, die Nuklearwaffenarsenale massiv reduzieren zu wollen.
While reducing our deployed strategic nuclear weapons by up to one-third.
Um bis zu ein Drittel wolle er die strategischen Bestände reduzieren. Diese nukleare Bedrohung gehöre eliminiert. Er forderte aber auch einen entschlosseneren Kampf gegen den Klimawandel.
Our generation must move toward a global compact to confront a changing climate before it is too late. That is our job. That is our task. We have to get to work.
Vor allem aber sprach Obama davon, und das war wohl der interessanteste Teil der Rede, dass es jetzt, nach dem Ende des Irakkrieges und vor dem Abzug aus Afghanistan, geboten sei, aus dem Kriegsdenken wieder herauszukommen. Und Obama zitierte dabei den vierten Präsidenten der USA, James Madison.
No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare.
Kein Land könne seine Freiheiten aufrechterhalten, wenn es ständig im Kriegszustand verbleibe. Das war ein Satz, gerichtet an die eigene Bevölkerung, aber auch und besonders an die kritische europäische Öffentlichkeit angesichts von Schnüffeloperationen des amerikanischen Geheimdienstes und des weltweiten Einsatzes bewaffneter amerikanischer Drohnen. Obama wollte signalisieren, dass er, die USA, sich sehr bewusst seien, wo die Gefahren und Grenzen von kriegerischen Maßnahmen lägen. Es gelte, sagte Obama mit Blick auf die Datenschnüffelei seines Geheimdienstes, bei der Bekämpfung des Terrors abzuwägen zwischen Notwendigkeiten der Terrorbekämpfung und der Freiheit der Bürger, die dadurch beeinträchtigt werde.
It means balancing the pursuit of security with the protection of privacy.
Genau darauf hatte ihn Kanzlerin Merkel schon in der Unterredung am Morgen angesprochen, von ihm verlangt, dass bei der Beschaffung von Daten aus dem Internet die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben müsse. Obama antwortete, er sei sich sicher, diese richtige Abwägung könne gefunden werden. Er ergänzte das, als er an der Pressekonferenz am Morgen die deutsche Öffentlichkeit darauf hinwies, dass die amerikanische Datensammlerei nur Fälle von Terror betreffe, gerichtlich abgesegnet sein müsse und nicht im Abhören von Telefonaten bestehe. Und, so Obama, mit dieser Datensammlerei habe man über 50 Terrorakte verhindern können, auch in Deutschland. Auch eine Reihe weiterer Differenzen zwischen den beiden Ländern kam am Morgen zwischen den Regierungschefs zur Sprache, die Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man mit der Finanzkrise umgehen soll. Mehr investieren, sagen die Amerikaner, vor allem sparen und restrukturieren die Deutschen. Und es betraf Syrien, wo die USA die Opposition jetzt mit Waffen unterstützen wollen. Deutschland sagt dazu klipp und klar Nein. Differenzen sind da, aber grundsätzlich ist das Verhältnis, so wie es sich heute darstellte, in Obamas Rede und zuvor bei den politischen Gesprächen, locker, offen, aber auch durchaus nüchtern.
Kasper Selg in Berlin, wenn wir nun die einzelnen Punkte von Obamas Rede durchgehen, zum Beispiel die Reduktion von Atomwaffen, das hatten wir doch schon. Vor ziemlich genau 3 Jahren hatte Barack Obama in Prag sogar eine Initiative für eine atomwaffenfreie Welt angekündigt.
Das ist in der Tat so. Das Ziel ist kleiner, dafür konkreter. Das ist eine machbare, pragmatische Verhandlungsvorlage sozusagen an die Adresse Russlands. Eine pragmatische Verhandlungsvorlage statt einer hochtrabenden Vision, ja.
Von der atomwaffenfreien Welt zur Reduktion von Atomwaffen, ist das fast schon symptomatisch für die Diskrepanz vom idealisierten zum realen Obama?
Er hat das an der Pressekonferenz selber so formuliert, als er auf seinen mangelnden Erfolg angesprochen wurde von einem kritischen deutschen Journalisten. Er hat gesagt, er habe halt lernen müssen, dass ihn der Kongress nicht einfach machen lasse, was er wolle. Realpolitik statt großer Vision, ja.
Dann der Klimawandel, da hat ja Obama überhaupt nichts erreicht, vor allem zu Hause.
Ich glaube, diese Passage richtete sich nicht nur an die ökologischen Europäer, das natürlich auch, sondern speziell an seine eigene amerikanische Öffentlichkeit, gerade weil sich da nichts bewegt. Aber ob sich jetzt etwas bewegt, ist eine andere Frage.
Die wichtigste Passage seiner Rede war ja, wenn ich sie richtig verstanden habe, das Zitat von Präsident Madison.
Damit hat er auf die Kritik reagiert, er sei ein Kriegstreiber geworden. Es kam mir ein bisschen vor, als ob er innegehalten und sich selber bewusst gemacht hätte, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Überhaupt kam mir die ganze Rede so vor, als hätte sich da ein Mann bewusst gemacht, was er sich eigentlich mal vorgenommen hatte, auch in seiner Berliner Rede vor 5 Jahren. Und dass er dabei festgestellt habe, dass er ziemlich woanders angelangt ist und sich seine ursprünglichen Ziele noch einmal selber vor Augen geführt, vorgenommen hätte. Für mich klang das Ganze fast wie eine Wahlkampfrede vor seiner ersten Präsidentschaft. Also es war wie ein Obama, der zurückkehrt zu seinen ursprünglichen Zielen und die sich selber noch einmal predigt.
Wie sehr liegt Obama Europa am Herzen?
Ich glaube, etwas mehr als auch schon. Er hat jedenfalls unterstrichen, dass die Allianz von Amerika und Europa für die künftige Entwicklung der globalisierten Welt eine ganz zentrale Rolle, eine Führungsrolle übernehmen müsse. Und er will diese Achse ja auch ganz bewusst stärken mit dem angestrebten Freihandelsabkommen. Mit diesem Abkommen will er auch sowohl in Amerika als auch in Europa die Wirtschaft stärker anschieben. Das ist ja einer der großen Differenzen zwischen den beiden Mächten, nämlich die Europäer, die mehr auf, oder die Deutschen vor allem, die mehr auf Sparen und Umstrukturieren gehen, die Amerikaner, die schon lange sagen, jetzt muss Geld her, jetzt muss investiert werden. Also ich glaube, in Bezug auf Europa und Amerika scheint er etwas mehr vorzuhaben als auch schon.
Etwas mehr, etwas näher am Herzen als auch schon, haben Sie gesagt. Eines ist aber ganz sicher klar, die USA liegen Bundeskanzlerin Merkel sehr am Herzen. Insofern muss das Verhältnis zumindest auf politischer Ebene sehr eng sein, vor allem von deutscher Seite her.
Durchaus. Obama hat ja signalisiert, dass das auch für ihn gelte, aber bei Angela Merkel ist es natürlich immer wieder so, dass sie betont, wie entscheidend Amerika sei, auch für sie persönlich als ehemalige DDR-Bürgerin. Gerade das Brandenburger Tor, vor dem man jetzt wieder gestanden hat für diese Reden, sei für sie ein Symbol der Freiheit und ein Symbol dafür, dass es dazu ohne die Amerikaner nie gekommen wäre. Also da ist sie sehr, sehr entschieden und klar und sie steht zu diesem amerikanischen Partner, aber eben in ihrer nüchternen Art und ohne irgendwie in irgendwelche Gefühle oder Gefühlsausbrüche zu verfallen. Das ist nicht ihre Art.
Und wie haben die Berliner Barack Obama empfangen?
Ich zögere ein bisschen, weil ich es beinahe gesagt hätte, gar nicht. Beim letzten Mal, als er da war, waren ja 200.000 Leute bei der Siegessäule. Es war ein Riesenfest. Diesmal waren es 4.500. Das waren handverlesene Gäste aus Sicherheitsgründen. Das wollten die Amerikaner so, dass da nicht ein Riesenauflauf entsteht. Also in dem Sinne waren die Berliner eigentlich gar nicht dabei. Aber so, wenn man drumherum gehört hat, wer alles was sagt. Ich bin auch gestern durch die Stadt gegangen, habe mit Leuten geredet. Man hat diesem Ereignis mit großer Freude entgegengesehen. Es gab einige kleine Demonstrationen, aber wesentlich kleinere als bei anderen Gelegenheiten.
Besten Dank, Kaspar Selk, direkt aus Berlin. Und damit kommen wir zum Ende. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.